Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze, ganze große, weite Welt. Heute ist der 22. Februar 2021 und dieses Format heißt Stabil durch den Wandel und es ist ein Podcast.
Ein Podcast.
Ist das nicht toll?
Ein schönes Wort. Ein Podcast. Wunderbar. Also, wir haben heute wirklich einen wunderschönen Tag, wie es nicht schöner sein kann. Wie aus dem Bilderbuch, ein wirklich stahlblauen, dunkelstahlblauer See mit einem wunderschönen hellblauen Himmel oben drüber und einer traumhaften Schneelandschaft eingehüllt in wirklich wunderbaren Sonnenlicht. Also, man kann ja nur mit Superlativen arbeiten. So schön ist es, aber es hat auch gerade, und zwar Minusgrade, 4,5 Grad und es wird ein schöner Wintertag heute wieder sein.
Ja, also es ist natürlich wirklich sehr angenehm. Wir wollen heute mal was anderes machen. Wir werden durch die aktuellen Themen durchschreiten, aber eiligen Schrittes werden uns dann nicht so lange aufhalten, sondern Andreas, ich möchte heute gerne mit dir über die derzeitige Lage der Welt sprechen. Wir wollen ein paar große Denker zitieren und selber mit durchdenken. Wir wollen ein bisschen philosophieren, an welchem Stand der Zeitqualität stehen wir heute, was erwartet uns und wie geht es weiter, nicht nur mit Deutschland, Österreich, Schweiz und dem Rest, sondern der ganzen Welt. Und es sind wirklich historische, biblisch zu nennende Zeiten und es gibt doch wirklich auch kluge Gedanken von anderen großen Philosophen, die schon vor vielen Jahrzehnten den jetzigen Zustand prognostiziert haben, vorausgesagt haben. Und dazu kommen wir auch gleich. Vorher ganz kurz nur auch das eigentlich im Auge des Gesamtblickes, dessen, was wir hier gerade erleben. Wie sehen die einzelnen Positionen aus? Der US-Präsident Biden hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz Stellung bezogen, hat also unter Beweis gestellt, wie willig er jetzt ist, die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine voranzutreiben. Oberstes Ziel, sagt er. Er verurteilt Russland, russische Cyberattacken, Moskaus Bestreben, das westliche Bündnis zu schwächen und Keile zwischen einzelne Partner hineinzutreiben. Es sind ja alles jetzt tatsächlich historische Momente, weil wir reden wieder von einem Kalten Krieg, der schon wieder ausgebrochen ist, West gegen Ost. Und Entschuldigung, und er bekannte sich auch zu Artikel 5 des NATO-Vertrags, der im Falle eines Angriffs auf jedes einzelne Mitglied automatisch den Bündnisfall auslöse. Klingt ja tatsächlich schon wie eine Kriegserklärung.
Naja, das ist ja eine Dauerkriegserklärung über hunderte von Jahren, die aufgebaut wurde und jetzt wieder instand gesetzt wird, nachdem Donald Trump eine gefährliche Friedensinitiative gegründet hat. Denn er hat ja geschafft, tatsächlich Soldaten zurückzuziehen, keine weiteren Kriege anzuzetteln, die ganzen Geschichten, die die Vorgänger alle in ihren Amtszeiten zu verzeichnen hatten, das hatte Donald Trump nicht. Denn er hat sich darum gekümmert, um sein eigenes Land und sich aus anderen Ländern rauszuhalten. Nun sind die alten Mechanismen wieder da und das, was jetzt verloren gegangen ist, wird jetzt irgendwie nachgeholt nach dem Motto und jetzt müssen wir wieder ganz doll auf den Tisch hauen, um wieder zu zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Das Problem ist ganz einfach und darüber werden wir reden. Das wird so nicht mehr funktionieren und es ist wichtig, dass wir heute, das hast du am Anfang gesagt, wieder eine neue Einordnung nochmal zwischendurch bekommen. Das ist wichtig, weil diese Nachrichtenlage zieht einen ja auch irgendwie oft runter, wenn man nicht ganz stabil ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, stabil durch den Wandel. Und das bedeutet sowohl eine sachliche, materielle als auch geistige Einordnung seiner selbst, um diese Situation gut durchzustehen. Und nochmal, wir sind fest davon überzeugt, wir werden sie durchstehen. Das heißt, wer sie durchstehen wird, der ist hier gefordert und der wird es auch schaffen, wenn er wirklich will.
Wir haben das gesehen am Beispiel Donald Trump, US-Präsident bis Januar. Und US-Präsident Trump hat auch jetzt in ersten Interviews, oder der Ex, Entschuldigung, das ist mir immer noch so geläufig, er hat Stellung bezogen in einigen Interviews und er hat gesagt, also bei OAN oder bei Newsmax, er sucht sich seine Medien jetzt übrigens aus, er sagt auch Also er wird selber wahrscheinlich ein eigenes Medium entwickeln, also dass er ganz selbstständig und unabhängig ist. Das tun auch gerade wir. Wir sind ja auch dabei, einen Ersatz für Telegram zu schaffen, falls eines Tages hier abgeschaltet wird. Und wir werden sofort umswitchen können. Also wir sind so gut wie fertig mit diesem Angebot. Und nur, dass ihr es wisst, meldet euch bitte an bei Newsletter Wissensmanufaktur und auch bei dem Newsletter evahermann.net. Das ist meine Webseite. Und hier könnt ihr euch eintragen und sollte es zu einem Crash kommen, denn wir wissen, dass politische Interessen durchaus sind, diesen Telegram-Kanal mal jetzt irgendwann zu eliminieren, wie man das ja auch mit Parler gemacht hatte und mit anderen versucht hatte. Und Andreas, US-Präsident oder der Ex-Präsident Trump sagte in einem dieser Interviews: Mensch, wir waren schon so weit gekommen. Wir hatten die Kriege eingedämmt. Wir hatten überall unsere Soldaten abgezogen. Wir haben die Mauer zu Mexiko gebaut, um die unkontrollierte Einwanderung einzudämmen. Wir hatten auch China genau da, wo wir sie haben wollten. Aber jetzt mit Joe Biden als Präsident? Ja, er macht seit vielen Jahren Geschäfte mit den Chinesen. Sein Sohn ist eng mit ihnen geschäftlich verbunden. Also Trump weist ganz explizit darauf hin. Und er sagt, jetzt wurde die Wahl gestohlen, aber wir machen weiter. Wir werden die Dinge ändern. 75 Millionen Amerikaner und mehr, weil es werden offenbar mehr seiner Anhänger jetzt schon angesichts der Politik durch Joe Biden. Er sagt, die können sich nicht irren, aber er meint, es wird jetzt ein paar Jahre länger dauern. Also es ist so ein bisschen angedeutet, dass er sich wahrscheinlich als Präsident wieder zur Verfügung stellen wird in 4 Jahren bei den nächsten Wahlen, wenn es überhaupt alles dann noch so möglich ist und diese Strukturen noch stehen. Wie ordnest du das ein?
Naja, man muss einfach sehen, dass er hier zwischen den Zeilen spricht. Man muss immer sehr genau hinhören, was die Menschen sagen. Denn man weiß ja auch, dass man permanent die Gegner am Rohr hat, die genau aufpassen, was man sagt und wie man dann auch etwas sagt. Also hier zwischen den Zeilen gelesen heißt es für mich, er ist nach wie vor komplett am Ball, sich für sein Land, für sein Vaterland einzusetzen. Ein Begriff, den man heute gar nicht mehr nennen darf, weil er so destruktiv besetzt wurde. Völlig absurd. Heimatliebe ist ja etwas ganz Furchtbares. So krank sind wir mittlerweile schon. Aber er lässt sich nicht beirren. Und was er hier beschreibt, ist den Sumpf. Den großen Sumpf, über den er ja über viele Jahre regelmäßig gesprochen hat, der jetzt gerade wieder auftaucht. Ich hätte gerade fast aufpoppt gesagt in diesem Podcast. Jetzt bin ich ja fast größenwahnsinnig. Auf jeden Fall ist es so, dass wir hier an der Stelle eben feststellen müssen, dass er nach wie vor nicht aufgegeben hat. Und ich glaube auch, das tut er nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er noch sehr viele Strukturen, ich glaube vermutlich mehr als der amtierende Präsident, in die führenden Strukturen haben, die er mit klarem Sachverstand auch in der Kommunikation, im Austausch hat und weiter am Ball bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Hoffnungsschimmer, den wir dabei haben können.
Es ist ein Hoffnungsschimmer insofern, als dass man sieht, dass es eben doch noch einzelne aufrechte Kämpfer gibt. Also ich würde ihn unbedingt als solchen bezeichnen, denn in keiner Rede fehlte von ihm die Bitte, dass Gott das Land segnen möge und er auch Hilfe und Schutz erbeten, also im Gebet hat. Und er hatte eben auch immer viele Unterstützer, die sich öffentlich geäußert haben, die genau dieses unterstützt haben, gesagt haben, ohne geht es überhaupt nicht mehr. Und das sind die Dinge, die Hoffnung machen. Und Trump hat es auch geschafft, eine Energie verstärkt in die Welt zu setzen, die das Richtige will, die Sehnsucht hat nach den Gesetzen, nach den Naturschöpfungsgesetzen, nach allem, was uns als Wertegerüst zur Verfügung stellt. Ich möchte jetzt hier nicht Donald Trump als Heilsbringer darstellen, aber er hat ebenso übrigens wie Wladimir Putin, also der russische Präsident, doch viele Ansätze, eine möglichst gesündere Gesellschaft herzustellen und zu schaffen und zu unterstützen durch Zahlungen an Familien, die Kinder haben wollen, die eben nicht rausgeschickt werden in die Erwerbstätigkeit, damit sie die Kleinen frühzeitig in fremde Hände wegorganisieren, sondern einfach stabil als sicherster und wichtigster Kern einer großen Gesellschaft eben die Familie stärkt.
Ja, wir müssen wirklich genau darauf beachten, was die Quantitätsmedien letztendlich zustande bringen. Und wir können an einem uns festhalten, wenn man wirklich halbwegs klar denkt. Es steht ja alles auf den Kopf. Man hat ja komplett alles verdreht. Die Familie ist schlecht, Heimat ist schlecht, Mann, Frau ist schlecht. Die Natur soll gefördert werden durch künstliche Intelligenz und Computern. Das sind ja alles nur Widersprüche in sich. Unter Natur stellt man sich was anderes vor. Und bei den Mainstream-Medien, die ja mittlerweile Hofberichterstatter einer Struktur oberhalb der Regierungen sind, da muss man genau aufpassen, wen argumentieren sie nicht? Wer wird nicht ins Mikrofon reingeholt und wer wird nicht interviewt? Und wenn ich sehe, dass Donald Trump keine Chance hatte, in den Tagesthemen beispielsweise 7 Minuten zu sprechen, sondern ein Bill Gates hatte die Chance.
10 Minuten.
10 Minuten. Das muss er sich mal vorstellen. Der amerikanische Präsident bekommt die Chance nicht, aber Bill Gates bekommt die Chance. Ein Unternehmer, der in Pharmaindustrie macht, der in künstliche Intelligenz macht und der tatsächlich beruflich unterwegs ist in bestimmten Bereichen, die wir heute mit der Medizin in Verbindung bringen.
Den Menschen das Licht zu nehmen, nämlich indem er die Sonne verdunkeln möchte.
Genau. Also die Sonne wird verdunkelt durch Bill Gates Visionen und gleichzeitig baut die deutsche Regierung Solaranlagen auf. Also dieser ganze Irrsinn zeigt, wie absurd das Ganze ist.
Du meinst, wenn die Solaranlagen aufgebaut sind und die Sonne aber verdunkelt ist, werden die auch nicht funktionieren?
Nein, denn nicht nur, wenn Schnee drauf liegt, sondern auch, wenn kein Schnee drauf liegt, weil man jetzt noch eine künstliche Decke oben reinzieht. Es ist kaum zu fassen. Also kurz zurück. Ich sehe, dass ein brasilianischer Präsident nicht interviewt wird im deutschen oder in der westlichen Welt. Ich sehe, dass ein Wladimir Putin, der das größte Land der Welt flächenmäßig steuert, nicht interviewt wird, obwohl er ein ganz wichtiger Mensch ist.
Er ist 2014 vom WDR interviewt worden, aber er hat den Moderator, der ja auch hier dieser Chefredakteur gewesen ist zu dieser Zeit, Schönenborn, Jörg Schönenborn, hat er derart ungespitzt in den Boden gehauen, dass wahrscheinlich sich keiner mehr rantraut.
Ja, das ist so das, was ich auch meine. Und was ich sage, nur einmal 2014, das ist ja absurd, wenn ich sehe, wie andere mehr oder weniger permanent ihre Zeit bekommen vor den Medien. Also ein Herr Drosten ist regelmäßig drin, ein Herrn Wieler wird regelmäßig dargestellt, aber nicht tatsächlich die staatsführenden Personen. Und wenn ich sehe, dass, wie gesagt, kurz ein Trump oder ein Wladimir Putin, ein brasilianischer Präsident oder ein ungarischer Orban nicht gefragt wird, was er davon hält, um in eine Diskussion zu kommen, dann können wir bei diesen Menschen, die geächtet werden, tatsächlich die charakterstarken und die rückgraterprobten Staatsführer erkennen. Und daran brauchen wir eigentlich nur erkennen, wer führt welchen Staat und wer wird vor die Kamera regelmäßig reingezogen, welche Politiker stehen regelmäßig in den Interviews oder in den Talkshows beispielsweise. Und da können wir eigentlich getrost einen Haken dran machen und uns auf die konzentrieren, deren Namen vielleicht sogar suchen, dann reingeben, googeln oder sonst was, um dann deren Informationen und deren Aussagen zu eliminieren. Denn da finden wir wahrscheinlich mehr Wahrheitsgehalt. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, und wir sehen, was zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz an Beiträgen aus Deutschland kam. Nämlich da hat sich gemeldet Herr Bayer, muss gleich mal schauen, was der genau macht. Auf jeden Fall, als Joe Biden die Partnerschaft mit Europa als Grundpfeiler der amerikanischen Außenpolitik bezeichnete und sich klar zur NATO bekannte mit den Worten, Amerika ist zurück, die transatlantische Allianz ist zurück. Da sagte dieser von der deutschen Bundesregierung, ich sage es euch gleich, wer es genau ist, Peking und Moskau dürften sich nicht über diesen Ausdruck neuer westlicher Einigkeit gefreut haben. Also er reibt sich schon die Hände oder Deutschland reibt sich die Hände, dass es jetzt mit geeinter Kraft gegen Peking und Moskau gehe. Und das sei auch gut so. Nun müsse der Westen einen Schritt weiter gehen. Wir müssen transatlantische Strategien für den Umgang mit den Systemrivalen China und Russland entwickeln. Ich habe den Namen hier gleich, Andreas. Okay. Also es heißt, auch von deutscher Seite aus sagt man, wir sind jetzt gegen China und Russland. Wobei eigentlich ist das schon wieder ein deutliches Zeichen der Verwirrung, ja. Denn es geht doch gar nicht gegen China. Es geht gegen Russland, das ist richtig. Aber die Lippenbekenntnisse auch von Joe Biden, die werden übrigens auch in Amerika in den konservativen Medien durchaus erkannt und eben auch diskutiert, nämlich, dass man sagt, das sagt er nur, dass er gegen China ist, weil er das jetzt sagen muss, weil es zur Strategie gehört, aber wahr ist das nicht.
Ja, wir wissen, dass auf brauner Erde natürlich gerne grüne Pflanzen wachsen und die momentanen Grünen sind diejenigen, die momentan die Wirtschaft und auch die Politik maßgeblich beeinflussen. Und ich möchte nochmal auf Mark Twain zurückkommen, der gesagt hatte, dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern sich reimt. Und das ist das, was wir gerade erleben. Die grüne Politik ist ganz klar pro-chinesisch und die pro-chinesische Politik und Ausrichtung bedeutet Unterdrückung des Volkes und mehr oder weniger die Steuerung des Volkes in einem totalitären Kommunismus oder Sozialismus, also in Ideologien und Dogmatiken, die eben nicht mehr funktionieren. Das ist das, was dahinter steht. Und wenn wir dann auf der anderen Seite natürlich noch andere Flügel zu berücksichtigen haben in der Politik, dann wird mal so ein kurzes Bashing gegen China gemacht. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man China auch warnen will, sich mit den Russen zusammenzutun, weil Russland und China sehr nah miteinander sind. Übrigens wäre es sehr schön, wenn Europa auch mental näher an Russland kommt, denn das ist unser Nachbar und mit Nachbarn sollte man sich vertragen. Übrigens, jeder kennt das aus seiner eigenen Nachbarschaft. Es gibt Nachbarn, die man wirklich nicht mag, aber es ist trotz alledem so, dass man gemeinsam wohnt und deshalb ist es wichtig, dass man einen Frieden zu den Nachbarn hält und zwar so gut wie irgendwie möglich, mit einer maximalen Wertschätzung. Genau das Gegenteil findet statt. Das ist menschlich tatsächlich eine glatte Sechs, die hier läuft und das wird von den Politikern, die offenbar an irgendwelchen anderen Strukturen dranhängen, massiv weiter ausgebaut. Daran müssen wir arbeiten.
Ja, es hat auch Otto von Bismarck hatte ja gesagt, dass nur der Weltfrieden herrschen kann, wenn Deutschland und Russland in Frieden miteinander seien. Davon sind wir sehr weit entfernt und es scheint offenbar tatsächlich ein großer Wille gewisser, in Anführung, elitärer Gruppen da zu sein, die am Frieden nicht interessiert sind. Das sieht man ja auch an all diesen Bemerkungen. Der Mann heißt übrigens Peter Bayer und ist der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, der jetzt sehr zufrieden ist mit dem klaren Bekenntnis des neuen amerikanischen Präsidenten Biden. Wie er gesagt hat, enge Partnerschaft mit Europa. Und er hat damit dem Westen, so sagt Bayer, nach der Unklarheit der Trump-Jahre eine kraftvolle Perspektive für die kommenden Jahrzehnte aufgezeigt. Also ganz klar, wir wissen jetzt, wie auch für Europa der Hase läuft. Wir sehen noch die Meldung heute, dass in Deutschland von der Bundesregierung geprüft wird. Das sind Informationen von Business Insider, dass man einen digitalen Impfpass einführen möchte. Und das könnte das Leben, das öffentliche Leben stark verändern, heißt es. Und sobald es zu Lockerungen kommt, könnten dann eben Betreiber von Restaurants oder Fitnessstudios wieder öffnen und könnten den Geimpften, aber nur den Geimpften, Zugang gewähren. Und es könnte sein, dass in dieser Woche in der Sache eine Entscheidung fällt. Wir haben schon die Meldungen gehabt, Alt-Tours, Hotels werden ab Oktober nur noch geimpfte Touristen und Gäste annehmen. Und verschiedene Länder sagen, in absehbarer Zeit kommt keiner mehr hier rein, wenn er nicht geimpft wird. Also Andreas, diese Impfagenda, die wird mit aller Schnelligkeit und Eile durchgepeitscht, obwohl die Liste oder die Listen derer sich mehren, die warnen, die sagen, wir haben hier eklatante Vorkommnisse bei geimpften Menschen, schwere gesundheitliche Einschränkungen, die es früher bei Impfungen ja eh auch schon gab, aber nicht bei solchen mRNA-Impfungen, wo es eben um genverändernde Maßnahmen geht. Es gibt Leute wie Dr. Wolfgang Wodak, der warnt davor, dass eine Unfruchtbarkeit durch diese Impfung eintreten könnte, bei Mann wie auch bei Frau. Das heißt, wenn das alles stimmen würde, es gibt andere Warnungen, die sagen, da ist es klar, dass viele das gar nicht überleben können, das wird ein paar Monate dauern. Das sind wirklich schwere Aussagen, die man da im Moment so liest. Vieles kann man gar nicht einstellen, weil wir sagen, es ist ja auch nicht überprüfbar. Also es sind ja auch Spekulationen dabei, aber es sind eben wissenschaftliche Spekulationen. Das heißt, auch hier sehen wir, so etwas hat es einfach noch nie gegeben. Es hat noch nie gegeben, dass Regierungen über ihr Land Ausgehverbote, Kontaktverbote aussprechen dürfen, dass die Menschen im Land sich das gefallen lassen, ohne Widerstand es ertragen, einhalten, ihren Kindern Schwerstes zumuten und auch viele warten bereits auf Impfungen. Also, weil sie wieder frei sein wollen, weil sie wieder im Sommer fröhlich im Café draußen sitzen wollen und das Leben genießen, was ich überhaupt niemandem verdenken kann. Nur es fehlt eben auch bei vielen das Vermögen zu erkennen, was hier gerade läuft. Das ist so außergewöhnlich, dass man sagen kann, hey, wach doch mal auf. Es wird diesen Zustand nie wieder geben können. Das heißt mit anderen Worten, wir sind in einen Wandel eingetreten und in diesem Wandel verharren jetzt viele und sagen, nein, es ist kein Wandel, wir wollen zurück, während doch auch feinstofflich, geistig schon längst erkennbar ist, dass es eine Transformation ist.
Ja, und das zeigt uns ganz deutlich, wie stabil wir jetzt sein müssen. Jetzt geht es um die tatsächliche geistige und sachliche Stabilität, die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und anfangen zu straucheln. Wenn einem die Dinge so plötzlich entgegengeschossen werden, Impfpass, man kommt dann nicht mehr irgendwo ins Restaurant oder sonst irgendwelche Dinge, das verursacht dann doch irgendwann eine Situation, jetzt gebe ich doch auf, wir kommen nicht dagegen an. Falsch. Jeder kommt dagegen an. Ich kann nur jedem empfehlen, sich dieser Impfung, wenn er das nicht will, zu widersetzen, wenn er das nicht will. Wer sich impfen lassen will, der kann sich gern impfen lassen. Ich glaube nur, es sind weit weniger, die sich gerne impfen lassen würden, als wir alle glauben. Sie laufen alle nur mit. Aber sie sehen auch natürlich vom System, dass eine Gegenbewegung sich aufbaut, die immer größer wird. Und das Interessante ist, dass eine Minderheit mittlerweile über die medialen Quantitätsmedien in der Lage sind, tatsächlich den Menschen darzustellen, dass die Masse sich tatsächlich als Minderheit fühlt. Das bedeutet, eine kleine Gruppe den Ton angibt und die große Masse mehr oder weniger steuert. Dieses Spiel steht kurz davor, aufzufliegen. Und wenn jetzt irgendwann es nicht mehr zu unterdrücken ist, welche Nebenwirkungen, diese Impfungen mit sich bringen. Übrigens, eine richtige Diskussion über Impfungen hat es nie gegeben. Man könnte diese gesamten Dinge diskutieren, aber wir sehen jetzt, alles kommt nach oben, der Dreck kommt nach oben und aus diesem Grunde hat man das Gefühl, es ist kaum noch überhaupt noch zu überblicken. Es war schon immer da. Es war nur unter der Oberfläche. Und da alles zeitgleich jetzt nach oben kommt, nach oben treibt, hat man das Gefühl, da ist eine riesen Müllschicht auf der Oberfläche und es wird einem plötzlich klar, was da letztendlich war. Das war aber schon immer da. Und aus diesem Grunde ist es weiter gerade zu laufen und zu sagen, okay, viele Menschen werden sich impfen lassen, viele Menschen werden auch tatsächlich Folgeschäden haben, vermutlich, zumindest sieht es so aus, das wird ja doch deutlich gemacht, weil selbst BioNTech in ihrem Quartalsbericht deutlich auf die Gefahren hinweisen, natürlich gerichtet an die Aktionäre, was das für Probleme mit der Rendite haben könnte, aber dass man tatsächlich auch von schweren massenweisen Todesfällen ausgeht. Das steht im BioNTech-Bericht drin. Das ist die Organisation, der Konzern, der plötzlich irgendwo aus dem Nichts auftauchte. Vorher kannte man den gar nicht. Und jetzt plötzlich, also beim Normalbürger, die großen Impfsituationen hier aufgebaut haben, die Impfstoffe aufgebaut haben. Also das Ganze stinkt zum Himmel. Wir müssen jetzt ruhig bleiben und das Ganze weiter genau beobachten, weil ich das Gefühl habe, diese Beschleunigung, die jetzt von der Politik gemacht wird, die hängt damit zusammen, dass man Angst hat, dieses nicht mehr durchziehen zu können. Und die Angst ist absolut berechtigt, weil die Kraft, die dagegen steuert, nicht nur die, die auf die Straße gehen, sondern auch die mental, geistig sich dagegen steuern. Selbst die Mitläufer sind verunsichert und laufen nur noch irgendwie mit. Sie sind nicht Überzeugte, Impfer, die wollen sich impfen lassen, sondern sie sagen, okay, wenn ich es dann eben nur noch haben kann, um dann mein altes Leben wieder zurückzubekommen, dann mache ich das. Selbst mit Impfung wird es das alte Leben zurück nicht mehr geben. Das ist nicht geplant. Und wer jetzt stark steht, der wird das erkennen und wird damit auch Zeichen setzen, auch in seinem Umfeld, so hart es ist.
Wir sprechen ja oft über das morphogenetische Feld der Angst. Und im Abendgebet machen wir ja Übungen, sprechen über Übungen, wie wir aus diesem Gedankenkarussell der Angst aussteigen können. Zum Beispiel, indem wir rausgehen in die Natur. Bitte unterschätzt einen Besuch in der Natur nicht. Denn die Kräfte, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen vom Schöpfer, das sind die wesenhaften Kräfte, die uns stärken. Jeder Atemzug, den wir tief einnehmen und den wir auch wieder rauslassen, ganz wichtig, nicht nur einatmen, sondern bewusst alles ausatmen. Bitte auch beim Ausatmen zum Beispiel sich vorstellen, wie wir Angst ausatmen, wie wir dunkle Energien ausatmen, wie wir eventuelle Krankheit oder Angriffe ausatmen, ganz bewusst raus, weg aus dem Körper und dann die gesunde Luft wieder einatmen und wieder ausatmen. Das ist so unendlich wichtig und wer das jeden Tag macht, draußen oder am offenen Fenster von mir aus, der holt sich andere Energien. Wer mitten in der Stadt wohnt, rausgehen, rausfahren, in die nächsten Wälder, wo man sein kann. Dieser berühmte Baum, den wir immer erwähnen, den ihr umarmt, dessen Rinde ihr fühlt, mit dem ihr euch verbindet, den ihr fragt, was er erlebt hat. Setzt euch mal ein paar Stunden, also nicht ein paar Stunden jetzt, aber ein paar Minuten unter einen Baum. Im Sommer auch gerne länger. Nehmt euch ein Buch mit. Versucht, die Wärme zu spüren, die vom Stamm ausgeht, auch wenn es draußen kalt ist. Versucht, mit den Wesenhaften in Verbindung zu treten. Das ist es, was euch jetzt stark macht. Aber worauf ich kommen wollte, also dieses morphogenetische Feld der Angst, können wir auch fernhalten von uns, indem wir den Herd unserer Gedanken reinhalten. Das heißt, wenn die Angst kommen will, dass wir uns zwingen, wegzudenken und an Dinge zu denken, die uns gut gefallen, Aufbau, etwas Aufbauendes, Schönes. Jeder hat so etwas. Du guckst dir zum Beispiel im Internet irgendwelche Motoren an oder alte Autos. Bei welchem bist du gerade?
Ich gucke mir wirklich, es ist ja meine Generation, das sind nicht Autos, die ich liebe, aber ich gucke mir dann einfach einen Ford Granada an oder einen Opel Kadett aus den 70ern, weil er mich an die Kindheit erinnert. Aber nochmal ganz kurz etwas, ich gehe auch gern raus in die Natur und was ich gemerkt habe, ist Folgendes, wenn ich mich aufstelle, ganz aufrichte, mitten in der Natur, in den Wald und recke meine Arme nach oben und atme dann aus und lasse mich beim Ausatmen in die Hocke fallen, dann atme ich wirklich alles aus, was in der Lunge drin ist, durch dieses Zusammenfallen. Dann wird die Lunge quasi komplett wie rund erneuert, weil die ganzen alten Schadstoffe durch das Zusammensacken nach außen tragen. Und jetzt atmet man wieder frisch ein. Wenn wir nur flach atmen, haben wir eine Art Schnorchelatmung. Das heißt, ein Teil der alten Luft bleibt immer drin und es kommt immer nur der obere Bereich, der wieder erneuert wird. Und durch ein solches in sich zusammenfallen lassen, kontrolliert in einem Wald, das CO2 können die Bäume übrigens auch gut gebrauchen. Die sind da sehr dankbar für und wachsen dabei noch schöner. Und man hat gleichzeitig tatsächlich wieder seinen Luftaustausch gemacht. Ist ein sehr gesunder Vorgang, auch um das Schlechte, auch um Krankheiten und all die Dinge loszuwerden.
Wie kommst du darauf? Wer sagt das? Sind das irgendwelche Empfehlungen?
Ja, das sind Empfehlungen, die habe ich schon vor vielen Jahren gemacht, mal durch einen Heilpraktiker gelernt. Das war schon irgendwann in den 80er Jahren. Und er hat gesagt, wenn es dir mal nicht gut geht, stell dich auf, lass dich zusammensacken und hauche das ganze Schlechte raus. So richtig mit einem so, richtig raus.
Ja? Das klingt interessant. Mach nochmal. Toll. Mhm, habt ihr gehört, ne?
Nochmal?
Na, es reicht jetzt. Nicht, dass du dich dran gewöhnst.
Nein, aber es tut wirklich gut. Und das draußen in der Natur ein, zwei, dreimal, nicht mehr. Es kann einem auch schwindelig dabei werden dann, weil man wirklich so viel Luftaustausch hat. Und dann atmet man tief ein und dann kommt auch die Seele wieder besser in die Schwingungen, um den Gegendruck von außen, den Druck, der auf uns wirkt, auszugleichen, um in die Ausgeglichenheit zu kommen. Das schafft man, dann ist die innere Leere plötzlich weg und ein innerer Druck ist da.
Sprach der Herr Professor Dr. Popp. So, Andreas, noch ein aktuelles Thema, das ist ein, und dann gehen wir auch so ein bisschen in den philosophischen Bereich. waren wir ja jetzt schon, es war sehr philosophisch mit deinem Ausatmen, das fand ich also ausgesprochen interessant. Das macht er übrigens, wenn er alleine ist, weil in meiner Anwesenheit hast du es noch nicht gemacht.
Nein, nein, das traue ich mich nicht, dann gibt es gleich einen Satz warme Ohren.
Ja, ja, das ist bei uns so, auf jeden Fall. Andreas, die Kältewelle in Texas, die hat ja einiges mit den Texanern gemacht. Manche sprechen schon davon, dass die Texaner gerade ihr eigenes jüngstes Gericht schon erleben. Und in der Tat heißt es ja auch so, dass sich solche punktuellen jüngste Gerichte in einer End- oder finalen Phase der alten Zeit häufen werden. Also eventuell werden wir da noch einiges erwarten können. Aber was es auf jeden Fall gezeigt hat, dass diese Kältewelle ungeahnte Probleme den Menschen vor die Augen führt, auf die man sich sehenden Auges vorbereiten kann und Texas durchaus als ein Beispiel nehmen kann, um sicher vorzusorgen. Es gab ein spannendes Video, das hatten wir, glaube ich, vorgestern eingestellt. Du hast es dir auch angesehen und hast gesagt, das wirft noch mal einen anderen Blick auf die Lage.
Welches Video meinst du?
Von diesem Texas.
Okay, mit dem Texas, richtig. Also wir müssen dazu sagen erst einmal, dass jetzt die Regierungen natürlich ziemlich unter Druck kommen, weil das ist ja eine extrem kalte Klimaerwärmung, die wir hier haben. Und zwar bitter, bitter kalt. Und wahrscheinlich müssen wir irgendwann mit der Philosophie des Klimaschutzes wieder auf die neue Eiszeit zurückkommen, wie das Anfang der 70er Jahre waren. Die Älteren erinnern sich, Anfang der 70er Jahre hatten wir eine Eiszeitpropaganda. Alles ging in Panik, jetzt kommt die Eiszeit. Das war die Angst, die man aufgebaut hat. Das war kurz bevor man dann zwischendurch dann die AIDS-Hysterie aufgebaut hat, woran wir dann alle sterben werden. Dann kam mir das Waldsterben als Hysterie, ist mittlerweile auch weg. Zwischendurch hatten wir nochmal Ozonloch und jetzt haben wir eben halt wieder die Hitzeperiode. Es ist so unglaublich variabel, wie das Ganze stattfindet. Und da wird es natürlich schon kritisch. Ja, diese Kälte ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen, weil wir natürlich immer einen Klimawandel haben. Das wissen auch alle. Es ist auch nicht wirklich neu. Das ist offenbar schon, solange es die Erde gibt, dass wir so etwas haben. Und die Vorbereitung, die wird jetzt natürlich sehr klar, wie wichtig sie ist. Und wir reden ja auch oft darüber. Und wenn wir hier sehen, dass die Menschen alleine, weil sie keine Möglichkeiten haben, sich ein Feuer zu machen, zu erwärmen in irgendeiner Form und sie dann keinen Ofen haben oder keine Möglichkeiten haben, sicher sich zum Beispiel einen warmen Raum zu schaffen in ihrem Haus, dann ist das genau, was jetzt passiert, dass dann das Haus Feuer fängt, weil man irgendwo tatsächlich auf dem Fußboden ein Feuer macht. Das sind ja auch Todesängste, die entstehen, wenn man tatsächlich in einem Erfrierfaktor reingerät. Und dann brennen die Häuser, dann kommt die Feuerwehr. Die Feuerwehr kann nicht mehr löschen, weil selbst das Wasser in den Feuerwehren gefroren ist und die Rohre oder die Schläuche dann mittlerweile auch festfrieren. Wichtig ist tatsächlich an diesen Stellen ganz nüchtern, nicht nur beten, sondern auch wirklich dafür zu sorgen, dass man Wasser hat, dass man entsprechend auch Brennmaterialien hat, dass man Streichhölzer hat, um Feuer überhaupt zu machen. Und natürlich Decken über Decken, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und all die Dinge, die wir immer wieder gesagt haben, Essen, Trinken und so weiter. Auch wenn man was zu essen hat, wird einem natürlich wärmer, weil durch den Stoffwechsel natürlich auch die eigene Wärme produziert wird. Wer Hunger hat und dann noch gleichzeitig Kälte, der leidet ja doppelt und dreifach. Also genau diese Dinge sind wichtig. Wir sehen, dass hier dieser Film, den du reingestellt hast, den kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein Mann, der das sehr sauber aufarbeitet und er macht das so ein bisschen naiv in seiner Art. Und das finde ich ganz besonders interessant. Aber das, was er sagt, hat er tatsächlich in sich. Nämlich die Vorbereitung auf die tatsächliche Krise. Er hat da eine ganze Serie von gemacht. Vielleicht solltest du den Film nochmal mit unten einstellen.
Mach ich alles. Wenn du das sagst, mache ich das so gerne.
Oh, das freut mich aber.
Wundert dich das? Ja. Andreas, wir wollen noch mal auf Deutschland zurückkommen. Lieferketten. Die Lieferketten, einige deiner Informanten, unserer Informanten, haben uns darauf hingewiesen, dass durch die Grenzschließungen, die Deutschland vorgenommen hat, ab heute, glaube ich, auch mit Tschechien und so weiter, dass es große Probleme in den Lieferketten geben wird. Und wir haben darauf hingewiesen, bitte sorgt selber vor. Seht zu, dass ihr genügend zu Hause habt. Es gibt welche, die sagen, ich habe für 4 Wochen vorgesorgt. Andere schreiben für ein halbes Jahr, manche sogar für 2 Jahre. Je nachdem, man muss sich das ja auch leisten können. Wir haben darüber gesprochen, dass diejenigen, die es sich gut leisten können, vielleicht ein Augenmerk werfen auf jemanden in seinem Umfeld, in ihrem Umfeld, die auch mit unterstützt werden können, weil wir müssen immer mehr in die Richtung Gemeinschaftsdenken wiederkommen. Das wird auch der Grundgedanke der neuen Zeit sein. Thema Nächstenliebe, Verantwortung, Respekt, Menschenwürde und so weiter. Und vor allem auch etwas wie Hilfestellungen anderen zu geben, die sich das nicht so leisten können. Ja, wir werden auch Stromprobleme bekommen durch die erneuerbaren Energien, durch das Abschalten der Atomkraftwerke, wo Deutschland ja auch mit Riesenschritten auf der ganzen Welt vorangeht und meint, das ist die beste Lösung so. Du hast es gerade gesagt, wenn die Sonne verdunkelt wird und die Solarzellen auf dem Dach nicht mehr richtig funktionieren können, dann wird das alles ziemlich eng werden. Und nun hat Deutschland auch noch ein Lieferkettengesetz entworfen. Und Aktivisten haben schon lange darauf gedrängt, auf dieses Lieferkettengesetz. Die Große Koalition wird es jetzt umsetzen. Ab 2023 müssen demnach größere deutsche Unternehmen nachweisen, dass bei ihren direkten Zulieferern faire Arbeitsbedingungen und Umweltstandards eingehalten werden. Andernfalls hagelt es Strafen.
Ja, also wir sehen hier wirklich wieder eine grüne Politik, die auf braunem Boden wächst. So ist das ja ganz normal, auch in der Natur. Dieses Lieferkettengesetz suggeriert ja, als würde damit den Menschen eine Garantie geboten, dass die Lieferketten nicht unterbrochen werden und sie würden dadurch gesichert sein, was ihre eigene Versorgung anbelangt. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja den jetzigen momentanen nahezu Zusammenbruch der Lieferketten, der jetzt droht, der ja dazu führte schon, dass die Maschinenfabriken massive Einbrüche machten, dass mittlerweile die Zuliefererbetriebe in größten Schwierigkeiten sind mit ihrem Transport von Gütern und die Gefahr besteht, dass die großen Automobilbänder sogar stillstehen werden, das heißt die Schlüsselindustrie. Gleichzeitig haben wir einen Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der sich so ziemlich für alles interessiert, aber offenbar nicht für die Wirtschaft, der jetzt sagt, okay, im Zweifelsfall werden wir den Strom auch für die Industrie einfach abstellen, ohne zu offenbar zu erkennen, welche Schäden er damit in diese Industrie mit reinbringt. Das ist ja dermaßen, kann man nicht anders sagen, dermaßen inkompetent. Oder es sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Nein, das Lieferkettengesetz ist jetzt ein weiterer Stoß gegen die Wirtschaft Deutschlands, weil jetzt jedes Unternehmen, welches in Deutschland irgendetwas produziert und dazu irgendwelche Güter durch Zuliefererbetriebe aus anderen Ländern bekommt, dass das deutsche Unternehmen in Zukunft auch dafür verantwortlich ist, ob die Zuliefererbetriebe in China, in Bangladesch, in Indien beispielsweise auch die Menschenrechte alle komplett einhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann kann das deutsche Unternehmen dafür verklagt werden. Das heißt, sie dürfen mit denen nicht mehr arbeiten. In Zukunft kommt ein neuer Papiertiger auf die Unternehmen zu. Sie müssen jetzt regelmäßig nicht nur für sich selbst sagen, was sie tun und wie sie arbeiten, sondern sie müssen in Zukunft auch noch riesen Papierkram ausfüllen darüber, mit wem arbeiten sie eigentlich zusammen, mit welchen Unternehmen arbeiten sie zusammen, halten die tatsächlich die Menschenrechte ein, kontrollieren wir das und wenn sie das nicht machen, dürfen sie mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Spannenderweise geht es nicht in diesem Gesetz, da habe ich nichts drüber gefunden, dass ausländische Unternehmen, die unter erbärmlichen Bedingungen Produkte produzieren, dass die in Deutschland nicht mehr anbieten dürfen, dass man da jetzt einen Protektionismus einführt, den ich für wichtig halte, nämlich menschenverachtende Produkte, die durch menschenverachtende Arbeit, Kinderarbeit und so weiter zustande gekommen sind, dass die gar nicht verkauft werden in Deutschland. Nein, nein, es geht um deutsche Produktionsbetriebe, die man tatsächlich noch zusätzlich dieses Damoklesschwert drüber hält und sagt, und wenn ihr da nicht aufpasst, dann bekommt ihr Strafen in Millionenhöhe und das sollen hochempfindliche Strafen werden. Also ein weiterer Schlag gegen die deutsche Wirtschaft und dann wird das Ganze natürlich gefeiert, als wäre das jetzt irgendein humanistisches Projekt von Deutschland. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das haben wir ja nun schon gehört. Und dann kommt die Opposition und sagt nicht, was macht ihr da mit der Wirtschaft? Ihr macht ja alles kaputt. Nein, nein. Die Opposition kommt aus der dunkelgrünen Seite, die dann sagt, das geht alles gar nicht zu weit. Am besten macht man alle Unternehmen in Deutschland dicht, die noch in irgendeiner Form mit einem Staat zusammenarbeiten, der irgendwelche Menschenrechte in irgendeiner Form nur tangiert. Mercedes-Benz produziert ja, die haben ja eigene Produktionsanlagen in China. Die haben sie in Fernost. Das heißt, diese gesamten Dinge werden jetzt unter Druck gestellt. Das heißt, die Produkte werden noch teurer werden, dass deutsche Produkte nun auf dem Weltmarkt bald gar keinen Absatz mehr finden können. Das ist wirklich so eine Art weiterer Todesstoß, eine Art hybride Kriegsführung gegen die gesamte Industrie und den Industriestandort. Und mir fällt da wirklich eben halt das alte Buch ein von dem alten amerikanischen Minister Morgenthau, der ein Buch geschrieben hat, das hieß Germany is our problem. Und da habe ich so das Gefühl, dass hier sich viele Kreise schließen, wenn man das durchdenkt.
Ja, er hat in diesem Buch ja geschrieben, das Buch gibt es übrigens nicht mehr, oder es gibt ein paar Einzelexemplare, die noch in Englisch, in englischer Sprache, in Deutsch wurde es gar nicht übersetzt. Wir haben uns da mal ein bisschen reingelesen in das Buch und haben da einiges herausgefunden, was die Pläne waren, vielleicht noch sind, wer weiß das. Nämlich, dass Deutschland wirklich, dass die ganzen Schlüsselindustrien zerstört werden müssen, damit Deutschland das, so hieß es wörtlich, kriegswütige Land nie wieder in den Zustand kommen darf, wie schon mal, und diese Macht haben darf, wie es passiert ist. Also was da passiert ist im Zweiten Weltkrieg, das sind zweifellos grausame Geschehnisse gewesen. Und die werden Deutschland möglicherweise ins Genick schlagen weiterhin. Also das Ding ist nicht durch. Ich kann mich erinnern an das Buch Finis Germania von dem wunderbaren Rolf-Peter Sieferle, der dieses Buch geschrieben hat und danach freiwillig aus dem Leben gegangen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, weil er gesagt hat, dass diese Schuld Deutschlands niemals vergeben werden wird von der Welt. Und das sind so Hinweise. Also das Buch ist wirklich interessant. Es ist nicht ganz einfach zu lesen, weil gerade wenn man dort geboren ist in Deutschland, ist es sehr schwierig, sich sowas genauer anzuschauen und sich zu fragen, kann es wirklich sein, dass Deutschland unter dieser Schuld denn doch zusammenbrechen wird und dass die Welt vor allem auch wirklich vorhat, Deutschland zusammenbrechen zu lassen, denn ja, es sieht ein bisschen danach aus, sagen wir mal so. Und wenn es dann auch immer wieder betont wird, dass Deutschland ja für Europa das Schlüsselland sein soll, tja, dann wundert man sich eigentlich schon nicht mehr. Vor allem, es gibt jetzt übrigens beim Schauspielhaus in Frankfurt, gibt es jetzt eine Kunstinstallation, Andreas. Draußen auf den riesigen Glasfassaden steht in riesigen Lettern »Deutsch mich nicht voll«. Und das ist natürlich eine ganz provozierende Schrift, Deutsch mich nicht voll. Und auf der Internetseite des Schauspielhauses heißt es zu dieser angeblichen Kunstinstallation, die von dem türkischstämmigen Bildhauer Naneci Yordagül stammt. Da heißt es, den Titel Deutsch mich nicht voll kann man einerseits als eine mögliche Antwort auf die wiederkehrenden diskriminierenden Fragen wie warum sprichst du so gut Deutsch oder wo kommst du ursprünglich her oder wirst du wieder in dein Heimatland zurückkehren verstehen. Das sind offenbar Triggerfragen für zugewanderte Menschen in Deutschland, wie der Herr Yordagül es sagt. Und es sind Fragen, denen er sich und auch viele andere, ob ihres vermeintlichen Anderssein ständig ausgesetzt sehen, obwohl sie Deutsche sind, heißt es hier. Deutsch mich nicht voll kann auch als Antwort auf die unverhohlenen nationalistischen Gebärden verstanden werden, schreibt das Schauspielhaus Frankfurt, die längst nicht mehr nur vom rechten Rand der Gesellschaft kommen, sondern aus ihrer Mitte. Es kann als Kommentar zu der wiedererstarkten Debatte um Heimat und deutsche Leitkultur verstanden werden. Ja, Deutsch mich nicht voll könnte auch als selbstkritischer Kommentar gelesen werden auf das Theater selbst, heißt es, als einer deutschsprachigen Kulturstätte. Aber man will, dass die Leute darüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Aber wohin die Reise geht, das ist ja längst klar. Spätestens nachdem die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bei der Grünen-Zentrale in Berlin vor einigen Jahren eine Flagge hisste, auf der stand Deutschland halt's Maul.
Ja, also wenn man sich wirklich mit Geschichte auseinandersetzt und vor allem auch diese Zeit der deutschen Dichter und Denker, Schiller, Goethe, die großen Denker, Kant, Schopenhauer, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann merken wir ja erst einmal, in welchem Land tatsächlich eine unglaubliche Kraft entstand, die übrigens tatsächlich auch wieder versuchte, die Verbindung zur Schöpfung und zu Gott zu bekommen. Das bedeutet tatsächlich, die großen Zusammenhänge wieder zu erkennen, auch den Materialismus mal an die Seite zu legen und sich auch auf die geistige Welt zu konzentrieren. Das wurde aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich. Und dann hatten wir natürlich eine Geschichte. Und diese Geschichte führte dazu, dass Deutschland tatsächlich zu hoch kam. Denken wir an das Deutsche Kaiserreich, welches durch den Ersten Weltkrieg dann ja abgebrochen wurde. Und dann kam die Weimarer Republik. Und jetzt kam plötzlich eine neue Situation in den 30er Jahren, wo Deutschland tatsächlich sich wieder aufschwang, aber eben auf einer ganz destruktiven, bösartigen Ebene, aber gestützt natürlich durch die gesamte Welt. Also wenn ich dran denke, dass die, dass wir 1938 eine Situation haben, wo das die Zeitschrift Times, ein Magazin in USA, Adolf Hitler als Mann des Jahres bezeichnet hat. Das bedeutet also wirklich, dieses destruktive, furchtbare System wirklich noch gut dastehen zu lassen. Und wenn wir sehen, dass aus dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt gar nicht zusammenfassen kann, weil sie dazu zu umfangreich ist, Deutschland in diese Schuld hineingeriet und wurde dann befreit und dann tatsächlich auch zum Eigenhass erzogen. Und wir sehen, dass jetzt genau ähnliche Situationen mir wieder auftauchen, nämlich eine Art Reim, keine Wiederholung, ein Reim, das passt so gut nach Mark Twain. Und dieser Reim sich jetzt wiederum zeigt, indem Deutschland tatsächlich schon wieder gehypt wird, auch von der gesamten Welt. Frau Merkel macht das ganz toll und wir haben das alles wunderbar und die haben den Lockdown als erstes super durchgezogen und der PCR-Test kommt ganz aus Deutschland und all diese massivsten Dinge und Deutschland als Zentrale in Europa auch jetzt alles abschottet und mehr oder weniger ganz Europa auch ins Wanken bringt, daran erkennt man schon, dass wieder eine neue Schuld mit einem Turbo aufgebaut wird. Denn spätestens, wenn die ganze Geschichte Revue passieren lassen wird und man sagt, was ist eigentlich gewesen in dieser Zeit 2021 und den Folgejahren, wir sind nämlich noch lange nicht durch, dann wird man relativ schnell feststellen, plötzlich eventuell, oh, das ging ja schon wieder von Deutschland aus. Und genau das ist das Problem, dieser Selbstzerstörungsmechanismus, dieser Eigenhass, der aufgebaut ist, den sehen wir hier ganz deutlich. Es ist wirklich schwer, soziologisch nachzuvollziehen, aber trotzdem, wenn man sich mit der Psychologie auseinandersetzt, mit Popper oder eben halt mit Lorenz oder anderen Soziologen, großen Philosophen, nachvollziehbar.
Ja, und ich möchte jetzt mal doch hier in einen Text reinschauen mit euch gemeinsam, vor allem auch mit dir, Herr Popp. Mhm. Und zwar in einen Text, den wir veröffentlicht hatten im Blutgericht Europa. Ein Buch, das 2019 erschienen ist. Andreas, du hast auch mitgearbeitet. Wir kommen auch hier zu einem Abschnitt, der sowohl von mir als auch von dir geschrieben wurde. Und es geht um das Thema Untergang des Abendlandes. Wir würden es, also es ist ja Oswald Spengler, das berühmte Buch, wir würden es ein bisschen abändern, nicht in Untergang, sondern Umbruch des Abendlandes. Ich glaube, das trifft es besser. Und dennoch ist es das, was eigentlich Gesellschaften über zigtausende Jahre immer wieder erlebt haben, nämlich dass sie sich aufgebaut haben, eine Spitze von Kultur und Zivilisation erreicht haben, um dann wieder einzubrechen und unterzugehen. Also die Kultur, nicht das Land, sondern die Kultur. Und man sich eigentlich immer zu allen Zeiten ganz ruhig dabei hat zugeschaut, wie man untergegangen ist und oder die Kultur oder die Gesellschaft. Und das ist ja etwas, Es ist ein Phänomen. Dieses Phänomen beobachten wir gerade jetzt auch.
Ja, das ist, es gab immer Warner zu dieser Zeit. Das gab es auch zur Zeit von Atlantis oder auch eben anderen großen Kulturen, die untergegangen sind. Die Inkas, Ägypten, die Mayas, das waren alles ja großartige Kulturen, die gewarnt wurden. Und auch die Deutschen wurden gewarnt. Und zwar schon vor vielen Jahren, als man dann gesagt hatte, okay, eine gesunde Migration, die beispielsweise von außen reinkommt, ist für jede Gesellschaft gut tragbar. Aber wenn tatsächlich eine übermäßige Masse an Menschen kommt aus ausländischen anderen Kulturkreisen, dann bedeutet das, dass sich in den eingewanderten Ländern etwas ändert. Aber irgendwann, wenn man nicht aufpasst und träge ist, und das ist das entscheidende Moment, Trägheit. Übrigens ist das jetzt auch wichtig, weil viele Menschen nämlich durch diese Aufgabehaltung, die sie haben, wir können sowieso nichts mehr machen, in eine Trägheit, Depression und Trägheit gehen sehr nah beieinander an der Kante. Und das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Und wir haben jetzt Fakten geschaffen und irgendwann sind die Fakten irreversibel. Und diese Irreversibilität erleben wir gerade. Und jetzt geht es nicht darum, irgendetwas zurückzuholen, weil wir erkennen, welche Fehler wir gemacht haben, sondern es geht darum zu erkennen, diese Situation zu managen, wie sie sich uns gerade zeigt.
Ja, und wir lesen mal in das Kapitel hier rein und da heißt es, also Spengler hat dieses Buch geschrieben, weil er den Untergang des Abendlandes, damit ist ja Europa gemeint, das hat er also sehr kritisch gesehen und hat gesagt, diese Kultur wird untergehen, weil es gewisse Gründe dafür gibt. Und das ist interessant, dass mit der heutigen Zeit jetzt durch die Mikrobe mit diesem Turbo-Versehen erkennbar ist. Also, da heißt es, das ist jetzt aus meinem Buch hier, aber ich zitiere ihn, schon einmal wurde die westliche Menschengemeinschaft mit einem möglichen bevorstehenden Endszenario Europas konfrontiert, und zwar zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Oswald Spenglers Buch Untergang des Abendlandes war ein gewaltiger Weckruf. Damals begann man hier und da, grauselig entflammt, dennoch nur zögerlich, das Unglaubliche in Erwägung zu ziehen, den Untergang des Abendlandes. Zum ersten Mal wurde durch die aufrüttelnden Thesen des mutigen Kulturhistorikers greifbar erörtert, dass der gelobte Fortschritt nicht ewig halten und auch unsere Zivilisation, einstigen Hochkulturen wie dem alten Rom, dem antiken Griechenland oder dem alten Ägypten gleich, zusammenbrechen und einfach untergehen könnte. Spengler zeigte die Ursachen für den uns drohenden Absturz auf, die er als stetig wiederkehrend im europäischen Spiegel der Weltgeschichte, also in der Sache naturgemäße Wiederholung des Laufs der Dinge, so wörtlich, als also folgerichtig und notwendig ausgemacht hatte, nicht weniger als eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft des typischen Europäers sei an der bevorstehenden Eskalation schuld, nämlich der unzerstörbare Hang zum Gutsherrentum. Da kommen wir natürlich zum Thema Kolonialisierung und Imperialismus und Andreas, das ist ja auch genau das, was jetzt politisch thematisiert wird in dem gesamten Cancel-Culture-Zusammenhang und Dialog. Dialog ist es nicht, es ist ein Dogma, eine Ideologie, so könnte man es bezeichnen. Aber so ganz entbehrt sie einer gewissen Grundlage natürlich nicht. Oder auch die politischen Ziele, wenn sie wirklich rein und ehrlich gemeint wären von Black Lives Matter. Also wenn es wirklich jetzt zum Schutz der andersfarbigen Bevölkerung als der weißen Bevölkerung genommen werden würde, was natürlich nicht ist, sondern es ist eigentlich eine Antifa-Truppe, die überall eingesetzt werden kann von gewissen Interessenten. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann ist ja diese Debatte, auch was wir hier in Nordamerika erleben, mit den indigenen Kulturen, dass man jetzt anfängt, die Rechte wieder zurückzufordern, dass man anfängt, Denkmale zu stürzen, auch von Kolonialherren und so weiter. Es ist also eine Art Pendel, das zurückschlagen muss.
Ja, die Kolonialisierung hat natürlich mehrere Gesichter. Und das ist tatsächlich das zurückschlagende Pendel. Natürlich ist es eine ziemlich absurde Geschichte, wenn man solche Fakten geschaffen hat, die indigenen Völker dermaßen zu zerstören in ihrer Art, in ihrer Grundhaltung, in ihrer Mentalität, in ihrer Tradition, dass man dann einfach nach 200 Jahren sagt, nach dem Motto, oh, wir schalten das jetzt alles wieder um, ihr bekommt jetzt alles wieder zurück und dann findet ihr schon wieder irgendwie zurecht. Das Ganze führt natürlich ins Chaos. Es muss natürlich kontrolliert stattfinden, aber ich habe das Gefühl, das Interesse liegt ja daran, dass es ins Chaos übergeht. Die Menschen haben damals im Einklang mit der Natur, mit ihren eigenen Völkern leben können und sind dann mehr oder weniger überwältigt worden durch Gewalt, also durch andere, ich sage mal, sogenannte Höherentwickelte. Die Höherentwickelten waren aber diejenigen, die die geistige Anbindung längst verloren haben und die die Natur letztendlich längst nicht mehr erkannt haben und die Naturgesetze in der Schöpfungsarchitektur und sich erhoben haben. Das war ja eigentlich das Dunkle. Die überlegenen Völker, die nur mit Materialismus und Sachverstand ihre Areale vergrößert haben und noch reicher werden wollten, das waren ja eigentlich die Minderbemittelten. Leute. Aber genau das führt dazu, dass jetzt diese Unterdrückung da war und jetzt lässt man das Pendel zurückschlagen und dann immer wieder, wir sehen ja heute noch die großen Beutezüge der US-amerikanischen Politik über die letzten Jahrzehnte. Das ist ja Kolonialisierung. Was haben in Afghanistan amerikanische Soldaten zu tun oder eben halt in Fernost? Außer aus dem Grund, dass man sagt, wir wollen deren Öl eben halt haben. Genau das ist ja der Punkt. Das sind ja die Kolonialisierungsmechanismen, die wir haben. Trump war der Erste, der gesagt hat, wir ziehen das jetzt wieder zurück und versuchen wieder eine Regionalisierung reinzubekommen, die natürlich auch menschlicher, humaner ist, wo der Mensch tatsächlich wieder als geistiges Wesen sich irgendwann dann sogar wieder frei entwickeln kann. Aber genau das ist ja nicht gewünscht und die alten Strukturen sind wieder da.
Ja, man kann sagen, inzwischen gibt es einen neuen Gutsherren, der heißt China, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Wir wollen mal jetzt bei Europa und dem zurückschlagenden Pendel bleiben. Oswald Spengler sagt weiter, der anmaßende und dominierende Wunsch, die Weltherrschaft zu erobern, ist eine europäische Charaktereigenschaft, die langfristig ins Verhängnis führt. Denn weitere wichtige Dispositionen für eine solche Vorherrschaft fehlen dieser Gattung dabei fatalerweise völlig. Neben seinem Drang des Herrschenwollens mangele es dem Europäer an strategischer Weisheit, an geordnetem Überblick, an charakterlicher Souveränität. Eigenschaften, die für eine autonome Führerschaft und ein langfristiges Überleben dringend erforderlich sind. Ja, also man kann natürlich sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich mir so die derzeitigen Regierungen einschließlich der deutschen Regierung ansehe, es fehlt an strategischer Weisheit, an geordnetem Überblick, an charakterlicher Souveränität. 100 Punkte, oder?
Ja, genau. Es ist wirklich eine tatsächliche klare Linie. Er bringt es auf den Punkt. Und wir stehen jetzt genau davor, dass wir eben deshalb auch so ziellos durchs Leben taumeln und wir auch keine richtige Führung mehr haben, weil natürlich auch eine richtige Ausrichtung fehlt. Es gibt ja überhaupt keine menschliche Ausrichtung mehr. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist denn die große Vision? Anstatt einer Vision der Menschlichkeit, des Bewusstseins, der Entscheidungsfähigkeit, die wir haben, des geistigen Wesens, welches wir darstellen, diskutieren wir irgendeinen Klimawandel oder wir diskutieren irgendwelche anderen Dinge, die wir dann einbauen hier in dieser Form, wie wir sie hier haben und angebliche Humanität, so wie früher Waldsterben und so weiter. Das heißt, wir arbeiten immer noch mit denselben Mechanismen, die primitiv sind gegenüber dem, was uns die Natur eigentlich vorgegeben hat.
Ja, und wer anfängt, sich mal mit diesem imperialistischen Gen im europäischen Blut zu befassen, der muss ja nicht lange suchen, nämlich er wird fündig an der Wurzel, beim Urvater. Karl der Große war das natürlich. Seine Eroberungs- und Beutezüge haben ihm im Jahre 800 nach Christus zum Titel Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gebracht. Und diese Krönung galt als irdisch relevante Anerkennung von Seiten der Kirche Roms um Macht und Einfluss noch weiter auszubauen. Komischerweise ist da auch schon der Begriff deutsche Nation drin.
Ja, natürlich, weil das ist tatsächlich so. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Imperialismus ja nicht rein europäisch war, sondern aus Italien, aus dem alten Rom ausging. Und dann letztendlich die, ich sage mal, römischen Truppen mordend in Europa einfielen und ein Land nach dem anderen, ein Gebiet nach dem anderen, ein Dorf, ein Germanenstamm nach dem anderen mehr oder weniger annektiert haben. Ich will das mal so sachlich ausdrücken, weil das war natürlich furchtbar, was da gelaufen ist mit den Menschen. So, und dann kam irgendwann, dass das Pendel zurückschlug. Und wir wissen ja, das habe ich von dir gelernt, dass beispielsweise Menschen, gerade Kinder, die missbraucht werden, die in irgendeiner Form, mit denen man schlecht umgeht, dass also diese Opfer irgendwann, wenn sie dann in einer Position sind, wo sie mehr Macht haben, dann plötzlich zu Tätern umschlagen. Und damit wird ja wieder das Pendel sehr gut beschrieben. Und als dann beispielsweise dann die Europäer mehr oder weniger durch das Römische Reich mit Gewalt, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein, annektiert wurden, dann wurde genau aus dieser Richtung kamen dann plötzlich aus England oder auch aus Spanien und so weiter, kamen die großen Kolonialisierungsarien, die dann gelaufen sind, in Indien und in Afrika und so weiter und so fort. Das war das zurückschlagende Pendel. Und genau diese indischen oder auch afrikanischen Gebiete, das sind genau die Personengruppen, die jetzt gerade wieder zurückpendeln. Und so kann das Pendel natürlich bis in alle Ewigkeit hin und her schlagen. Nein, nicht bis in alle Ewigkeit, sondern bis zum Ende des jüngsten Gerichtes. Und wir befinden uns ja jetzt in einer Endphase global. Das ist ja in einer Situation, wie wir sie hatten, als wir damals in den 45er Jahren befreit wurden durch Außenstehende. Mittlerweile ist dieser Prozess aber globalisiert und man fragt sich, wer soll uns jetzt eigentlich noch befreien? Es ist ja gar keiner mehr da. Es machen ja irgendwie alle mit. Ich glaube, die Regionalisierung, die Keimzelle der Familie, der Gemeinde, der Gruppierung, der Sippe, wird sich letztendlich Stück für Stück wieder erneuern und diesen gesamten Imperialismus auch wiederum zu Fall bringen.
Ja, es wird nur jetzt in dieser Phase, die jetzt vor uns liegt, die ist eben auch historisch einmalig, noch nie da gewesen. Also sowas wie die Mikrobe und deren Maßnahmen natürlich auch nicht. Aber das führt dazu, dass es eben zu einem Finalszenario kommen wird, wie angekündigt in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, dass am Ende der Zeit der Schöpfer selber eingreift. Manches zeichnet sich ja schon ab. Also ich kann es nur immer wieder empfehlen, wer mal so auf die Webseite Vulcano geht, um zu schauen, wie sich so das Erdbebengeschehen auf der ganzen Welt entwickelt hat. Da kann man sehen, dass da also wachsende Bewegung reinkommt, so wie noch nie vorher. Auch das, was in Texas gerade passiert. Also gut, das sind natürlich Wetterphänomene, die immer mal vorgekommen sind. So hart sie dann auch den jeweiligen Bereich oder das Gebiet treffen. Aber wenn es doch denn vermehrt stattfindet, all das ist ja auch gekündigt. In dem Buch Blutgericht Europa haben wir dann die Frage gestellt, warum begehren die Menschen aber nicht auf? Also die Frage kann ja schon mal zum Teil beantwortet werden, weil sie durch Propaganda und Medien jeden Tag aufs Neue Gehirn gewaschen werden oder Gehirn verunreinigt werden. Gewaschen kann man ja nicht sagen. Sondern es ist also eine einseitige Regierungspropaganda. Es ist auch Brot und Spiele dabei, also jeden Abend Unterhaltungsfernsehen im Radio, viel Unterhaltungsmusik, moderat. Ich meine, ich habe selber jahrelang im Radio gearbeitet. Ich weiß, da soll man gute Laune verbreiten, wenn man Musikprogramme macht und so weiter. Da gibt es Stimmtrainings. Hey, dass man also super, super gut drauf ist und hey, die Sonne scheint. Und wir machen jetzt einen super Tag und alle sind fröhlich und lustig. Klar, also das gehört hier alles dazu. Genauso wie seriös wirkende Nachrichtenpräsentatoren, die mit ernster Miene das vorlesen, was wie eine Verlautbarung der Bundesregierung klingt und deshalb immer noch vom größten Teil der Menschen ernst genommen wird. Das heißt, aus dieser Matrix erstmal herauszukommen, ist ja schon ein erster großer Schritt. Und man kann sagen, die Leute, die sich hier treffen, haben diesen Schritt zum größten Teil geschafft.
Ja, nur schlechte Nachrichten sind Nachrichten. Das weiß jeder, der in einem Medium arbeitet. Wenn man irgendwelche günstigen Nachrichten zu melden hat, hat man keine Schlagzeile, mit der man die Leute ranzieht. Und aus diesem Grunde ist ja momentan diese Corona-Geschichte, die wir jetzt gerade erleben, auch so eine brillante Geschichte für die Medien, um tatsächlich in diese Angstmachmaschinerie immer weiter einzusteigen. Und die Angstmachindustrie ist ja nicht neu. Das ist ja eine ganze Industrie, die davon lebt. Diese Klimaindustrie ist ja eine Angstmachindustrie. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese ganze CO2-Geschichte ist eine Angstmachindustrie. Das kennt man. Der ganz normale Versicherungsvertreter, der draußen rumläuft und geht zu seinem Kunden, der muss ja seinem Kunden auch erst einmal Angst machen vor einem Risiko, was der Kunde vorher gar nicht kannte. Das heißt, man geht zu einem Kunden und erklärt ihm, welche Probleme er hat, die er vorher gar nicht wusste. Und anschließend gibt er ihm eine Lösung, wie er die Probleme, die er vorher gar nicht kannte, jetzt lösen kann. Der Vertreter geht raus, der Kunde zahlt jetzt 100 Euro mehr im Monat da drüben und hat im Prinzip jetzt ein Risiko eliminiert, was er vorher gar nicht wusste, dass er es eigentlich hatte. Das heißt, es muss erst einmal der Bedarf ermittelt werden, um dann tatsächlich eine Lösung zu bringen. Und genau das haben wir hier auch mit dieser Angstmachszenerie, weil die Menschen nicht mehr verbunden sind tatsächlich mit der Schöpfung und ihre Dinge selbst regeln, sondern letztendlich in irgendeiner Form ihre Sinnfrage gar nicht mehr stellen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen.
Was meinst du damit jetzt genau?
Auf die Sinnfrage natürlich. Wir sind ja heute mittlerweile unreligiös. Wir sind ja mehr oder weniger Atheisten. Norbert Bolz hat das gerade so wunderbar erklärt in einem seiner Interviews, was er gerade gegeben hat. Und die Menschen sind ja nahezu auch ein bisschen süchtig nach Angst. Dieser Kick der Angst ist ja für sie auch interessant. Warum werden so viele Horrorfilme angeguckt? Warum spielen Kinder irgendwelche Videospiele, wo man Leute erschießt oder die Gefahr ist, dass man erschossen wird? Eigentlich, um sich damit einen Kick zu geben, nämlich etwas zu erleben, wovon man selbst aber unbetroffen ist. Und diese Corona-Krise ist jetzt etwas anderes. Dieses Gefühl der Angst verursacht auch ein Gefühl der Lust und das zieht auch irgendwie an. Wir sehen das, wenn irgendwo ein Unfall auf der Autobahn ist. Norbert Bolz hat das wunderbar in dem Gunnar-Kaiser-Video besprochen. Und dass auf der anderen Straßenseite die großen Staus sind durch die Gaffer. Die Gaffer gucken rüber, sie werden dann als sensationsgeil bezeichnet oder auch als schadensfreudig bezeichnet. Das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern das ist oft auch die Situation des zieht einen an, um sich selbst das Gefühl zu geben, zum Glück bin ich nicht davon betroffen. Und genau dasselbe haben wir jetzt hier bei dieser Corona-Krise. Wir sind nicht mehr angebunden und wenn wir keine Anbindung mehr haben an die Schöpfungsgesetze, an den lieben Gott, dann stellt sich auch die Sinnfrage nicht mehr oder wenn sie sich stellt, ist sie nicht mehr beantwortet. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und so weiter. So, und man fühlt sich irgendwann nicht mehr. Man wird irgendwann kalt. Und jetzt kommt diese Corona-Krise, die uns Angst macht. Mit dieser Corona-Krise wird uns gleichzeitig suggeriert, die Welt steht vor dem Untergang. Der Great Reset wird jetzt groß diskutiert. Und jetzt bin ich auf der einen Seite davon betroffen, in der Angst zu sein, ich werde noch in meinem Leben den Untergang dieser Welt erleben und bekomme gleichzeitig von den Politikern als Handlanger ganz anderer Kräfte das Angebot, wenn du dich jetzt entsprechend umstellst, wenn du jetzt richtig aktiv wirst und beim Great Reset mitwirkst, dann kannst du diesen Untergang verhindern. Ich bin also gleichzeitig wieder in der Frage und kann sagen, okay, jetzt habe ich meinen Sinn gefunden. Ich verhindere jetzt, dass die Welt umgeht. Und deshalb laufen die Leute auch danach so hinterher und glauben alle diese ganzen Ängste und dieser ganzen Corona-Industrie und diese ganzen diesen Inszenierungen, weil sie sich damit plötzlich wieder selbst fühlen. Und jetzt auch einen Sinn reinbekommen, nämlich die Welt zu retten durch den Great Reset. Das ist jetzt ihre Aufgabe und dieser Great Reset und Corona entwickelt sich dadurch mit Klima und all diesen Dingen, die wir diskutieren, zu einer Ersatzreligion, weil wir die eigentliche Verbindung zu Gott und der Schöpfung längst verloren haben.
Das hast du hier in einem Feuerwerk von Worten, Gedanken und philosophischen Ideen wunderbar zusammengetragen. Ja, ich denke, das sind aufrüttelnde Worte. Mir gefällt ja auch Norbert Bolz als Philosoph und Medienwissenschaftler hervorragend. Und das ist es eben, uns ist klar, wie schwer es für euch ist und sein muss, ist ja für uns auch nicht einfach. Wir gehören ja genauso in diese Runde rein, diese Nachrichten, diese angstgesteuerten Nachrichten doch auch täglich auszuhalten und irgendwie für uns verwertbar zu machen. Nichts anderes ist es ja, was du hier gerade erklärt hast. Der Mensch muss überleben, er versucht irgendwie damit zu überleben und versucht das dann eben für sich zu nutzen in irgendeiner Weise. Wir wollen künftig auch mehr noch das Augenmerk darauf legen, dass wir Aufbau anbieten. Geistigen Aufbau, das tun wir ja in den Abendgebeten immer wieder mit diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Das allerwichtigste Buch auf dieser ganzen Erde, so möchte ich es bezeichnen. Und wer dieses Buch für sich findet, der hat echt eine Chance, richtig gut durch diese Zeit zu kommen. Und nicht umsonst wiederholen wir das und hoffen doch, dass immer wieder Menschen, die das ein paar Mal schon gehört und gelesen und gesehen haben, die stellen das immer wieder ein und so. Ja, es hat auch besonderen Grund und besonderen Sinn, denn wer das wirklich tun möchte, nämlich diese Naturgesetze, in denen wir stehen, bereit ist zu lernen, der hat einfach eine andere, eine bessere Chance. Ja, ich möchte hier nochmal ganz kurz in die Ausführungen reingehen, die wir hier rausgesucht haben. Auch Erich Fromm, der deutsch-amerikanische Sozialpsychologe und Philosoph, hat ja schon vor Jahrzehnten unsere Gesellschaft bezeichnet als eine, die sich vom Leben abgewendet hat und sich dem Sterben zugewendet hat. Das sind harte Worte, aber wenn man sie genauer durchdenkt, dann stimmt es natürlich. Fromm hat das damals konzertiert anlässlich der großen Demonstrationen gegen Atomkraft. Und er hat gesagt, ja, da haben sich also schon 1964 haben sich Menschen zwar zusammengefunden und gegen die Vernichtung der Menschheit protestiert, aber es waren natürlich nur ganz wenige. Und die meisten haben gesagt, ja, wenn die da oben das so entscheiden, dann ist es eben richtig. Und er sagt, es ist eine eigene Vernichtung, die man mit tiefer Resignation begleitet und eine Einstellung gegen das Leben. Und er hat wörtlich geschrieben, man kann nicht mehr von Verteidigung sprechen, wenn bestenfalls die Hälfte der Bevölkerung innerhalb von Stunden in Asche verwandelt wird, wenn alle Kulturzentren zerstört sind und das Leben für die Überlebenden auf so barbarische Weise brutalisiert wird, dass sie die Toten beneiden werden. Wie kommt es, dass trotz alledem die Vorbereitungen für den Atomkrieg weitergehen, ohne dass stärker als dies bisher geschieht, dagegen protestiert wird? Also ging es auch um natürlich die Kriegswaffen. Wie ist es möglich, dass nicht mehr Leute mit Kindern und Enkeln aufstehen und laut Protest erheben? Könnte man übrigens jetzt auch wieder fragen. Wie kommt es, dass Menschen, die doch vieles haben, wofür es sich zu leben lohnt, oder die doch wenigstens diesen Anschein erwecken, nüchtern die Vernichtung alles dessen erwägen? Es gäbe viele Antworten auf diese Fragen, aber es gäbe keine eine befriedigende Erklärung, außer der einen, dass die Menschen deshalb die totale Vernichtung nicht fürchten, weil sie das Leben nicht lieben oder weil sie dem Leben gleichgültig gegenüberstehen oder sogar, weil sich viele vom Toten angezogen fühlen. Und ja, er brachte auch zum Ausdruck, Fromm, dass die heutige Gesellschaft vorwiegend zum Toten hin tendiert, anstatt zum Leben, zur Nekrophilie, anstatt zur Biophilie. Und für diese Agonie macht er unter anderem die Industrialisierung, die ja auch Oswald Spengler als einen der Punkte moniert hatte, und die materialistisch-technische Steuerung von oben verantwortlich. Wörtlich schrieb Fromm, übrigens war es das Buch Haben und Sein, weiß ich nicht mehr, gucke ich gleich. Da schreibt er auf jeden Fall, unser Hauptziel ist es, Dinge zu produzieren und im Zuge dieser Vergötzung der Dinge verwandeln wir uns selbst in Gebrauchsgüter. Die Menschen werden wie Nummern behandelt. Es geht nicht darum, ob sie gut behandelt und ernährt werden. Es geht darum, ob Menschen Dinge oder lebendige Wesen sind. Die Menschen finden mehr Gefallen an mechanischen Apparaten als an lebendigen Wesen. Und all dies gehe Hand in Hand mit einer ständig zunehmenden Bürokratisierung. Wörtlich schreibt er, in riesigen Produktionszentren, in riesigen Städten, in riesigen Ländern werden die Menschen verwaltet, als ob sie Dinge wären. Und Fromm stellte aus meiner Sicht richtig fest, aber der Mensch ist nicht zum Ding geschaffen. Er geht zugrunde, wenn er zum Ding wird. Und bevor es dazu kommt, gerät er in Verzweiflung und möchte das Leben abtöten. Also das kann ja wirklich so diese Sehnsucht nach eigentlich all dem Falschen sein, Andreas, die so in den letzten Jahrzehnten immer sichtbarer tatsächlich durch die Industrialisierung unter anderem wurde.
Ja, ich glaube, das geht noch vor die Industrialisierung. Also wenn wir uns ansehen, den Materialismus des alten Römischen Reiches oder des ägyptischen Imperiums, wo auch der Reichtum und das Ansammeln von technischen Gütern, von sachlichen Gütern die erste Priorität hatte bei den sogenannten Führern, da war das auch schon so. Die Industrialisierung hat noch einen zusätzlichen Turbo eingeführt, weil damit tatsächlich vorsuggeriert wurde, als würde derjenige, der arbeitet, auch irgendwann ein bisschen Wohlstand haben können, denn vorher waren es ja mehr oder weniger alle Sklaven. Aber zu welchem Preis? Nämlich der Preis der Zerstörung der gesamten Umwelt, die wir haben. Also was ich für mich erkennen kann daran, war Folgendes. Ich war auch, ich sage mal, geistig entgleist. Ich bin von meiner Schiene abgekommen. Als Junge war ich mal katholisch und ich bin ja auch in meinem Kommunionsunterricht gewesen und habe versucht, ganz intensiv an Gott zu glauben über die Kirche. Habe dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht gut funktioniert. Am Anfang war das ganz toll, bin dann raus und habe dann mich auch diesem Materialismus verschrieben. Das war auch mein Fehler. Und ich habe durch diese Bücher, die ja keine Religion sind, keine Kirche sind, überhaupt nichts Religiöses haben und auch keine Sekte oder sonst etwas, sondern die Schöpfungsgesetze und die Gesetze der Natur in Reinkultur. Und als ich sie gelesen habe, kam ich wieder zurück auf meinen Weg, den ich eigentlich brauchte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das noch in jungen Jahren, auch wenn ich schon über 50 war, das wieder durfte und bin jetzt wieder ganz gerade drauf. Und ich merke ja, gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns jetzt bewegen und den vielen Gesprächen, die ich führe, diejenigen, die auch in dieser Biografie mittlerweile sind, die Zusammenhänge nämlich des Lebens und der Schöpfung zu verstehen, dass die zum Beispiel auch überhaupt nicht so schnell aus der Bahn zu werfen sind. Die lassen sich auch nicht mal eben umpusten durch irgendwelche dramatischen Nachrichten, dass es heißt, jetzt werden alle geimpft, sondern sie bleiben ganz stabil, gucken nach vorn und ich sehe sie beim Skype-Gespräch, wie man sich in die Augen sieht, ganz stabile Persönlichkeiten. Und dann sind natürlich auch die normalen Dinge des Lebens plötzlich zu klären, dass man sein Leben steuert, nämlich geistig gesichert zu sein, sein Fundament gefunden zu haben, die sachliche Sicherung. Momentan kommen viele Menschen und sagen, wenn ich aus Europa irgendwie rauskomme und sich ein Zeitfenster öffnet, ich glaube, das wird sich öffnen, ich würde gern einen zweiten Wohnsitz haben und fragen dann hier beispielsweise in Kanada, welche Möglichkeiten es hier gibt und ich erkläre ihnen das dann. Und dann sind eben halt aber auch andere Dinge, auch auf der rein sachlichen Ebene zu Hause zu bleiben, denn noch ist man ja da. Wie geht man damit um? Vorsorge zu betreiben und so weiter und so fort, die Decken und all das, was wir ja mittlerweile auch besprochen haben, nämlich dann auch, wenn die Lieferketten zusammengebrochen sind, da zu sein. All diese Dinge lassen sich relativ einfach klären und auch bedacht und auch vor allem mit Ruhe bewahren, Überblick verschaffen. Ich sehe auf der anderen Seite Menschen, die eben halt entwurzelt sind, geistig entwurzelt sind, den Sinn ihres Lebens überhaupt nicht mehr hinterfragen und die jetzt tatsächlich durch diesen Materialismus, der ihnen jetzt verloren geht, das sind ja auch keine, ich sage mal, Einkommen mehr durch Kurzarbeit, durch eventuell drohende Arbeitslosigkeit. Die permanente Angst könnte es sein, dass mein Betrieb pleite geht im Rahmen dieser gesamten Fehlentwicklung, die wir haben und so weiter und so fort. All diese Leute kommen dann sofort ins Trudeln und werden wie eine Feder einfach weggepustet. Und das bei ganz starken Männern oder auch Frauen, von denen ich das nie erwartet hatte. Und ich stelle fest, wie wichtig die geistige Anbindung ist. Das ist der Punkt. Den habe ich für mich gefunden, den haben wir für uns gefunden. Und darüber sind wir wirklich dankbar.
Ja, und wir versuchen davon einfach, möglichst weiterzugeben an die, die noch diese Sehnsucht in sich tragen. Aber wenn man die Zahlen vergleicht, ist es natürlich eine kleine Gruppe im Gegensatz zur Gesamtgesellschaft. Nehmen wir nur Deutschland, aber nehmen wir gemeinschaftlich den deutschsprachigen Raum, sind wir vielleicht bei, weiß ich nicht, 120, 130 Millionen Menschen. Und wenn man dann sieht, dass hier 175.000 sind, dann ist das natürlich gar nichts dagegen. Aber was heißt gar nichts? Also es sind die, die durch diese Zeit viel besser, viel stabiler kommen werden, die die unsichtbaren Naturgesetze plötzlich in sich mehr und mehr erspüren können, die die innere Stimme wieder lauter werden lassen können, die plötzlich zu sich selber finden, was der eigentliche Sinn unseres Daseins ist, nämlich den Sinn zu finden, dass wir hier auf der Erde unterwegs sind zum, wer weiß wievielten Male, um unsere Erfahrungen zu sammeln, um zu reifen, auch durch Schicksalsschläge stark zu werden und nicht einzubrechen. Das ist das Wichtige. Und uns stehen Schicksalsschläge bevor, jedem Einzelnen von uns auf seine bestimmte Art, die auch direkt mit ihm etwas zu tun hat, nämlich durch das, was er an Karma bis dato angesammelt hat und in welcher Qualität. Das kann man von außen nicht begutachten, da kann man auch nicht sagen, so und so wird es für dich kommen oder so, sondern wenn es denn an einen herantritt, dann heißt es, ganz stabil und gerade zu bleiben für diese Zeit und vor allem im Gottvertrauen. Gott wird uns helfen, wenn wir uns bereit erklären, endlich mal nach zigtausenden Jahren uns einzuordnen hier in die Schöpfung und nicht als selbsternannte Verbesserer und verrückte Erbauer uns vielleicht sogar an der Spitze zu wähnen. Ich meine, wir reden hier über die Maßnahmen wie weltweit muss geimpft werden, die Sonne muss verdunkelt werden, alles muss gentechnisch ausgerichtet werden, kein Fleisch mehr essen, sondern künstliches Fleisch. Ich will jetzt nicht mehr auf diese Fleisch- oder Nicht-Fleisch-vegetarische Thematik einsteigen. Das tut vielen Leuten, die vegetarisch und vegan leben, weh. Und ja, es wird so kommen, dass die Welt vegetarisch werden wird. Auf welchem Wege auch immer, und wir begrüßen das und wir werden das auch mit aller Kraft unterstützen. Aber es macht wenig Sinn, die Menschen, die heute noch Fleisch essen, zu diskriminieren oder hier mit Gesinnungsterror anzufangen. Also da bitten wir alle Seiten um Respekt, um Wertschätzung, um eine gerechte und offene Diskussion. Wir werden schon unsere Dinge erleben. Und ich möchte hier zum Schluss unseres heutigen Podcastes, möchte ich noch auf eine Bibelstelle hinweisen, mal wieder von meinem Favoriten der Jünger, nämlich Paulus oder Apostel, der ja im Gefängnis war, als er vom Saulus, also vom Christenverfolger, zu einem absoluten Jesus-Anhänger wurde und also wirklich sich völlig verändert hatte durch gewisse Vorkommnisse. Und er hat aus dem Gefängnis ja Briefe geschrieben, unter anderem an die Korinther, an die Römer, an die Thessaloniker, an Timotheus, seinen Sohn. Und da hat er geschrieben zum Thema die Gefahren der letzten Tage. Also das sind seine Worte, mit denen er hingewiesen hat auf unsere Zeit jetzt, auf dieses Finale. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen halte dich fern.
Tja, und wer in diesen Zeiten die Selbstbestimmung für sich wiedergefunden hat, der hat es ungleich besser und günstiger als derjenige, der einfach nur mitschwimmt. Denn das sind nämlich die Menschen, die dort auch mitbeschrieben werden. Denn von denen halte dich einfach fern. Wir haben eine Zeit, und das weiß dieses System des Materialismus, des Dunklen sehr genau, dass die Menschen das Prinzip des Lebens nicht mehr erleben dürfen, das Bewusstsein, die Risiken, die Gefahren des Lebens überhaupt nicht mehr analysieren dürfen, überhaupt nicht mehr erleben dürfen, nicht mehr ins Geschehen kommen, das Leben gar nicht mehr kennenlernen, sondern mehr oder weniger wohlbehütet abgerichtet in einer Vollkasko-Mentalität in ein Bildungssystem reinzukommen, von der Schule ins Studium mit Unterstützung von staatlichem BAföG, von Maßnahmen, von sonst etwas. Und wenn sie dann das erste Mal überhaupt anfangen, irgendwas beruflich hinzubekommen, dann sind sie schon Mitte 30 oder noch älter, wo sie das erste Mal überhaupt mit dem Leben konfrontiert werden. Das ist das Problem unseres heutigen Bildungssystems. Und das führt natürlich dazu, dass die Bewusstlosigkeit eintritt. Man wird ja mehr oder weniger geführt, gesteuert, wie eine Hammelherde geschoben, mit 3 Doktortiteln und Professoren und mit allem drum und dran. Man hat alles studiert und gelernt und ist immer noch infantil. Das heißt, immer noch abhängig, immer noch in irgendeiner Form mehr oder weniger in der Kindheit stecken geblieben. Und das bietet man denen an, bis hin zu den Beamtenapparaten, wo man unkündbar ist, wo man immer sicher ist, wo man niemals sich Gedanken machen muss um sein Leben und sein weiteres Fortkommen, weil das scheint alles irgendwie geregelt zu sein. Und solange wir diese Strukturen in großen Massen weiterführen, werden wir aus diesen Menschen auch keine Freidenker rekrutieren. Das ist der Punkt. Und lasst diese Leute einfach liegen. Sie meinen vielleicht, dass sie sogar die Masse sind und damit in der Macht sind, aber sie sind in Wirklichkeit ohnmächtig. Wichtig sind diejenigen, die sich auch mal gegen den Strom zu stellen wagen.
Vor allem sind es die Leute, die rein auf Verstand, auf Materialismus aus sind und die innere Stimme vergessen haben. Das ist die Verbindung zu Gott. Und die sollten wir pflegen. Wie machen wir das noch? Wir haben vorher darüber gesprochen, was Erich Fromm gesagt hat. Es ist eine Generation, eine Gesellschaft des Sterbens geworden, abgewendet vom Leben. Wie holen wir uns das Leben zurück? Indem, wie immer, haben wir heute schon eingehend darüber gesprochen, wir rausgehen, uns verbinden mit der Natur. Indem wir uns unseren Kindern zuwenden, ihnen zuhören, von ihnen lernen, nicht mit Papperlapapp einfach über deren Aussagen und Gedanken hinweggehen, sondern uns Zeit nehmen, den Kindern mal Fragen zu stellen und wirklich offen zu bleiben, selbst wie ein Kind zu werden, um daraus vielleicht wirklich für sich selber neue Erkenntnisse zu ziehen. Lasst uns den Tieren mehr zuwenden. Lasst uns von den Tieren lernen. Wer Katzen hat, wer Hunde hat, kann zum Beispiel beobachten, wenn die liegen und schlafen und die stehen dann auf. Die werden nie sofort loslaufen, sondern die strecken sich erstmal. Die machen Dehnübungen. Allein davon können wir lernen, dass wir jeden Tag unsere Dehnübungen machen, dass wir in der Bewegung bleiben, dass wir körperlich was tun, dass wir rausgehen, dass wir auch laufen. Also ich meine jetzt nicht Jogging, aber also ich bin kein Fan, ich bin keiner, der Jogging empfiehlt, aber es gibt Leute, die schwören drauf, sollen sie es gerne machen, aber zumindest eine gute aktive Bewegung, ob man Nordic Walking, ob man einfach strammen Schrittes wandert oder marschiert. Dann, wie hole ich mir noch Leben zurück? Zieht eure Pflanzen selber, baut Kräuter an, baut euer Gemüse an. Wir haben heute zum ersten Mal, ich habe ja angekündigt, dass wir das in dieser Woche machen, starten werden und wir in Kanada beginnen jetzt auch damit. Ich werde euch vielleicht auch mal ein paar Fotos dann machen im Laufe der Zeit. Wir haben jetzt Saatgutboxen eingestellt. Saatgut, alte Sorten, natürlich Bio-Sorten. Und wer das mal gemacht hat, Erde kaufen. Die Saat reintun an einen sonnigen Platz, ja, dann nehmt halt einen Teil eures Wohnzimmerfensters oder der Terrasse oder so und fangt an damit und zeigt es den Kindern, macht es gemeinsam mit den Kindern, lasst die Kinder pflanzen. Wer keine Kinder hat, wer alleine lebt, holt euch Leben in die Bude, zieht euch eure Kräuter selber. Die könnt ihr den ganzen Frühling, Sommer, Herbst draußen stehen haben und im Winter holt ihr sie rein, stellt sie an eine sonnige Stelle, an einen sonnigen Platz und sie werden euch weiterhin Freude machen und werden euch frische Kräuter geben. Und wenn ihr einen Garten habt, wenn ihr Beete habt oder wenn ihr welche anlegen könnt, tut es. Zieht euch eure Zucchini, eure Zwiebeln, eure Kartoffeln, eure Karotten und ihr werdet das Leben spüren. Das ist es, womit wir jetzt wieder eine neue Qualität in unser Leben bringen können. Also lasst uns Ja sagen zum Leben, lasst uns diese Zeit überstehen mit dem ehrfurchtsvollen, demutsvollen Blick nach oben. Ich danke euch, ich bin fertig für heute.
Ja, ich auch. Und jetzt gibt's unseren Kaffee und am Mittwoch wieder ein paar sachlichere Themen, auch noch zu anderen Themen. Aber das war mal ganz gut, dass wir uns auch mal hier so ein bisschen ausschütten und mal ein bisschen hier locker die Situation angehen. Es wird alles gut, bleibt entspannt.
Ja, und ganz kurz doch noch einen Hinweis. Wir werden auch in der nächsten Zeit verstärkt Bücher von dem von uns sehr geschätzten Wolf-Dieter Stoll einstellen. Wolf-Dieter Stoll wird auch der Allgäuer Schamane genannt. In Amerika groß geworden, hat er mit mit indigenen Schamanen gelernt. Wir hatten ihn hier in Kanada eine Woche lang bei einem Kräuterseminar und Gartenseminar. Und Wolf-Dieter Stoll ist ein wunderbarer, sehr spiritueller Hinweisgeber. Er hat wunderbare Bücher auch über Permakultur, über Gartenbau veröffentlicht, aber auch über die Geheimnisse, spirituellen Geheimnisse von Kräutern und Pflanzen. Davon werden wir euch in den nächsten Tagen mehr einstellen, denn wir müssen jetzt alle mit ein bisschen das Rad drehen in Richtung Lebensfreude, Lebenswollen, Lebenswillen. Lasst uns das gemeinsam machen, in diesem Sinne.
Alles Liebe euch.
Wo ist der Kaffee?
Kommt gleich.
Ich hoffe es.
Aber sowas von.
Danke.
Ciao, ciao.